Hallo und herzlich willkommen zur Folge 61 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Anna Grebe und Jendrik Peters und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland so los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
Das Thema unserer heutigen Folge kommt von euch. Es geht darum, was Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband eigentlich bedeutet und warum es uns so schwer fällt, darüber zu reden, was diese Mitgliedschaft wirklich wert ist. Außerdem geht es im jugendpolitischen Ticker um die neue digitale Beteiligungsplattform, um die Jugend- und FamilienministerInnenkonferenz, um einen Personalwechsel an der Spitze der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und um ein neues Papier der Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik bei der AGJ. Anna, zwei Wochen sind vergangen. Was war bei dir los? Warst du wieder viel unterwegs?
Na, ich nenne jetzt nur mal ein Highlight. Natürlich besteht wie immer meine Zeit nur aus Highlights. Ich war in Pforzheim in Baden-Württemberg bei einer Veranstaltung der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Akademiestandort für Kinder- und Jugendparlamente. Und diese Veranstaltung hatte einen sehr klangvollen Titel, Segeln bei Gegenwind. Das ist weitestgehend bekannt. Ich komme aus den Bergen, komme aus dem Schwarzwald und nicht von der Küste. Aber ich fand das sehr spannend und durfte dort einen Vortrag halten zum Thema Widerständen begegnen. Denn also es hat sich auch da wieder rausgestellt, viele Fachkräfte müssen immer noch ziemlich hart gegen Politik und Verwaltung argumentieren, oft auch gegen die eigenen KollegInnen, wenn es um die Sinnhaftigkeit von Kinder- und Jugendbeteiligung geht. Also da reicht nicht das Argument so, hey, es ist einfach ihr Recht, das steht in der UN-Kinderrechtskonvention, sondern man muss wirklich noch viele, viele weitere Argumente anführen. Und das war ein toller, diskussionsreicher Tag mit sehr motivierten und auch kreativen Leuten, vielen EinzelkämpferInnen, die so ganz alleine in der Kommune mit auch mit nur einem geringen Stellen Anteil dieses Thema voranbringen. Und ich habe mich sehr gefreut, dort auch zwei alte Weggefährten wieder zu treffen, nämlich so aus meiner Verbandszeit, aus der ehrenamtlichen Zeit. Also Easy und Haki, Stefan und Dominik heißen sie richtig. Und die kenne ich jeweils 16 bzw. 18 Jahre und uns verbindet viel aus der ehrenamtlichen Zeit im Jugendverband. Und ich finde es immer wieder schön, dass ich in meinem Hauptberuf jetzt auch Leuten begegne, die ich aus dem Ehrenamt kenne, und die genauso brennen für die Rechte und Interessen von jungen Menschen. Das fühlt sich gut an, auch so weit weg irgendwie von zu Hause. Ja, auch deine Wochen waren voll. Es stehen die Pfingstferien vor der Tür und vorher muss einfach noch ganz viel gemacht werden. Was war bei dir so los?
Ja, die Pfingstferien stehen vor der Tür. Ich habe auch tatsächlich eine Woche Urlaub, aber das ist eher was für die Schlusskurve. Ich brenne auch noch, weil gestern Abend stand ich auf der Bühne und bin spontan bei so einer akustischen Punkrockband an der Percussion eingesprungen. Und die machen so Blink-182-Style und das war wirklich, ich habe mich in meine Jugend zurückgetrommelt. Das war richtig cool, auch dass es so spontan war. Das ist so der ehrenamtliche Part und ansonsten, da war ich aktiv in der Vorbereitung für den Ganztagskongress, der bald in Berlin ist, mit einem Fachforum, wie auch Jugendverbandsarbeit dabei helfen kann, Übergänge zu gestalten. Das mache ich mit einem westfälischen Kollegen, wo wir auch nochmal überlegen, dass Ganztag ja nicht nur erste Klasse ist, sondern Ganztag generell schon in vielen Stufen da ist und man nicht nur bei der ersten Klasse einsteigen kann. Ja, da haben wir uns drum beschäftigt und sonst waren es wirklich so klassische Jugendverbandstermine. Hier mal ein Vorstand, da mal ein Ausschuss, so irgendwie der Alltag, den man dann als Hauptamtlicher, als Berufsjugendlicher in der Jugendverbandsarbeit hat. Wir denken uns unsere Schwerpunktthemen für diesen Podcast ja in der Regel selbst aus, weil wir zum Beispiel auf eine Veranstaltung darauf stoßen oder auch gerade in unserer Bubble darüber gesprochen wird. Wir freuen uns aber auch immer, wenn ihr uns, liebe HörerInnen, Themen vorschlagt. Und auf das heutige Thema hat uns ein fleißiger Hörer unseres Podcasts gebracht und der hat uns dazu einfach mal eine Sprachnachricht geschickt, nämlich Felix Neumann. Und da hören wir jetzt rein.
Hallo Anna, hallo Jendrik. Hier ist Felix. Ich war früher in der KJG aktiv und meine Tochter, die ist jetzt in der DPSG. Und weil meine Tochter gerade in der Wölflingsgruppenstunde ist, habe ich Zeit, euch eine Sprachnachricht zu schicken. Ich habe mich nämlich gefragt, warum sich manche Verbände so schwer damit tun, von ihren Mitgliedern, vor allem von den Kindern und Jugendlichen, den Mitgliedsbeitrag einzutreiben. Ich habe in der KJG immer das Gefühl gehabt, dass es einem irgendwie peinlich ist, dass die Eltern einen Mitgliedsbeitrag für ihr Kind zahlen müssen. Und es waren auch immer riesen Diskussionen im Verband über den Mitgliedsbeitrag. Und jetzt als Vater von einer Pfadfinderin freue ich mich total, dass ich für die 60 Euro oder was das so im Jahr kostet, ganz enorm viel bekomme. Ich käme gar nicht auf die Idee zu sagen, PfadfinderInnen, warum wollt ihr eigentlich Geld von mir? Weil die Leistung so völlig offensichtlich ist, wenn ich das mit all den anderen Dingen vergleiche, für die ich Geld zahlen muss als Vater. Ich frage mich, Warum ist das so schwer, dass wir unsere Kinder und Jugendliche in den Verbänden anmelden? Liegt es vielleicht daran, dass die jugendlichen LeiterInnen selber noch nicht das große Geld verdienen und deswegen denken, die 60 Euro im Jahr, die sind richtig viel? Uns Eltern, zumindest an mir, liegt es jedenfalls nicht. Ich würde das Geld total gern zahlen. Deshalb frage ich mal bei euch nach, dachte ich mir, wie sieht das denn aus mit dem Mitgliedsein im Verband? Kann man das leicht vermitteln? Kann man das irgendwie strukturell gut aufziehen, dass es klappt? Ich würde mich auf ein paar Antworten von euch freuen. Tschüss!
Vielen Dank, lieber Felix, dass du die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema gelenkt hast und auch besonders die Elternperspektive mitgegeben hast. Und an dieser Stelle auch die Info, Felix' Tochter ist ja dein Patenkind, Anna.
Ja, ich bin ganz stolz. Ich freue mich sehr, dass sie Mitglied ist in einem Jugendverband, auch wenn es nicht der eigene ist, es ist nicht die KJG, aber die DPSG in Bonn macht tolle Sachen und ja, ist auch ein ganz, ganz tolles Patenkind. Ich bin eine sehr stolze Tante. Ja, also wenn ich so überlege, wir reden ja manchmal so von 20, 25 Euro Jahresbeitrag, nicht monatlich, Jahresbeitrag. Und trotzdem haben manche Jugendverbände oder Vereine dabei ein fast schlechtes Gewissen, wie Felix es gerade auch formuliert hat. Und gleichzeitig zahlen Eltern zum Beispiel in manchen, na sagen wir mal Sportvereinen, ohne große Diskussion 70, 80 Euro im Jahr, auch da ist es, sorry, es ist gar nicht so viel Geld, für Fußball, Turnen oder Hockey. Und ich denke mir schon auch, dass man da mal fragen muss, warum fühlt sich Geld in einem Kontext völlig normal an und im anderen fast wie ein Verrat an der Idee von Gemeinschaft oder auch irgendwie widersinnig zu dem, was Ehrenamt eigentlich sein soll. Unterschätzen wir an manchen Stellen auch die Zahlungsbereitschaft der Eltern beziehungsweise trauen uns nicht, einen Preis für Angebote oder Mitgliedschaft zu nehmen, der die Kosten und die Leistung abbildet. Und auch da würde ich übrigens sagen, nicht wirklich wird die Leistung abgebildet mit 60 Euro Jahresbeitrag. Also überhaupt nicht, weil ich überlege, ein erweiterter Kinobesuch, der auch schon für viele Familien übrigens schwer leistbar ist, aber wir reden ja von einem Jahresbeitrag, das ist schon, da kommt man schon schnell irgendwie auf 40 oder 50 Euro. Und trotzdem würde ich auch deshalb aufführen wollen, wo überschätzen Vereine und Verbände, was armutsbetroffene Familien finanziell schon für ihre Kinder an Mitgliedsbeiträgen aufbringen müssen, für Essen im Ganztag und so weiter. Also ich will das nicht gegeneinander ausspielen, beziehungsweise uns beiden, es ist auch ein Anliegen. Geld ist Geld und immer mehr Kinder und ihre Familien sind von Armut betroffen. Aber wir müssen da schon mal auch einen selbstkritischen Blick drauf werfen, glaube ich.
Und darüber möchten wir heute sprechen, über Mitgliedschaft, über den Wert von Engagement und auch über die Frage, warum sich eben gerade Jugendverbände oft so schwer tun, den eigenen Beitrag selbstbewusst zu vertreten. Und eigentlich geht es dabei ja nicht nur um Geld, es geht um das Verständnis davon, was eigentlich zugehörig bedeutet und darum, welchen Wert wir Gemeinschaft, Mitgestaltung und auch professionelle Arbeit, die ja dort passiert, beimessen. Und vielleicht zeigt sich darin auch schon Widerspruch, dass viele Organisationen professionell arbeiten wollen, sich gleichzeitig aber davor scheuen, Professionalität als etwas zu begreifen, das eben auch Ressourcen braucht und das dann eben auch was kosten darf. Wir steigen aber mal ein, Anna, was sind denn deine eigenen Erfahrungen mit dem Thema aus der Erinnerung oder aus der Aktualität?
Ich bin ja so alt, ich bin noch zu D-Mark-Zeiten verbannt.
Das gab's mal, ja.
Geworden. Das gab's mal. Und ich erinnere mich, dass meine Eltern in den ersten Jahren mir das Geld in bar mitgegeben haben und ich das dann bei der Gruppenleiterin abgegeben habe. Und später, als ich mich dann auf Diözesanebene engagiert habe, so Anfang der 2000er Jahre, da wurde ich Mitglied in einem Arbeitskreis, der ein sogenanntes Big Pack, so haben wir das damals genannt, damals waren so englische Titel irgendwie total interessant, ein Big Pack entwickelt, so eine Art Materialset mit einer Argumentationshilfe, warum 15 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr sich trotzdem lohnen können. Und in meinem Verband ist das Diskutieren über Mitgliedschaft und über Mitgliedsbeiträge Teil der Verbandsfolklore. Ich glaube, es gibt wenig, was einem so viel Angst macht wie eine Diskussion auf einer KJG-Bundeskonferenz über Mitgliedsbeiträge. Das ist schon sehr folklorisch. Und es geht auch übrigens so weit, dass mein Diözesanverband in der KJG sich bis vor ein paar Jahren standhaft geweigert hat, der bundeszentralen Mitgliederverwaltungssoftware, der MIDA, beizutreten, weil man auch die Kontrolle über die eigenen Mitgliederzahlen behalten wollte. Also das hat auch immer noch so ein politisches Geschmäckle an der einen oder anderen Stelle. Und dazu muss ich sagen, ich bin heutzutage in sehr vielen Vereinen Mitglied, weil das klingt ganz blöd. Ich kann es auch steuerlich geltend machen. Macht mir dann so ein Mitgliedsbeitrag tatsächlich auch nichts mehr aus. Aber jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich damit auch ganz anders umgehen. Wie ist es denn bei dir?
Ja, beim letzten Punkt kann ich sehr gut andocken. Ich bin auch in zwei zusätzlichen CVM Mitglied, weil die Beiträge einfach nicht so hoch sind, weil das schön praktisch ist, dann auch die zu unterstützen und weil man sich das ganz gut leisten kann. Und das führt mich auch zu dem Punkt, dass damals, ich bin ja im CVM groß geworden, der Monatsbeitrag 2 Euro pro Person war. Und meine Eltern haben dann gesagt, für meine Schwester und mich, komm, wir bezahlen dir das, wir bezahlen euch das, diese Mitgliedschaft, wir wollen das fördern. Und der Funfact ist tatsächlich, bis heute läuft das noch über das Konto unserer Eltern. Also das ist immer noch eine schöne Förderung. Es sind jetzt aber ganze 4 Euro pro Monat. Also
Wahnsinn.
Hat sich der Beitrag verdoppelt an der Stelle. Ja, gibt es aber auch Gründe für. Ich habe aber auch erlebt, so gerade in Vereinen, die kleiner sind, auch aus der jetzigen Perspektive, wird mehr diskutiert als in den Größen, die schon höhere Beiträge haben. Also die Diskussion, ob man jetzt von 2,50 auf 3 Euro pro Monat geht, wird manchmal intensiver geführt, als wenn man von 12,50 Euro auf 15 Euro steigt. Das wurde mir auch so aus Sportvereinen berichtet. Und dann der Punkt, dass im eigenen Verband ist es ja oft so, dass die Ortsvereine noch Abgaben an Kreisverbände und an die Landesebene machen müssen und dann ihren Beitrag aber gar nicht so kalkulieren, dass sie für ihre eigene Arbeit auch noch Geld aufschlagen. Und es gibt tatsächlich Vereine, die machen Minus. Also die geben so viel an Kreis- und Landesebene ab, dass sie am Ende sogar draufzahlen aus anderen Spenden. Also da herrscht teilweise gar kein Bewusstsein und vielleicht auch nicht der Mut, da mal für die eigene Arbeit auch was draufzupacken. Also es ist definitiv ein Thema, über das es sich heute zu sprechen lohnt.
Wir nähern uns wie immer einem Thema über eine Definition an und fragen uns erstmal, was ist eigentlich Mitgliedschaft? Und sprechen jetzt erstmal sehr allgemein. Mitgliedschaft bedeutet, Teil einer Gemeinschaft, Organisation oder einer Gruppe zu sein. Ist auch erstmal eher lockerer gedacht. Menschen schließen sich freiwillig zusammen, weil sie gemeinsame Interessen haben, weil sie Ziele oder Werte teilen. Man kann es aber auch formal juristisch angucken. Mitgliedschaft bezeichnet das rechtliche Verhältnis einer Person zu einer juristischen Person des privaten oder öffentlichen Rechts aufgrund einer Beitrittserklärung und der Annahme der Beitrittserklärung durch die Mitgliederversammlung oder einen anderen hierzu berechtigten Organ und unterliegt individuell ausgehandelten Verpflichtungen und Nutzungen. Also, ne, das klingt so sehr formaljuristisch, aber dahinter steckt natürlich auch ein Gedanke, ne, wie stehe ich als Einzelperson zu einer juristischen Person, in diesem Sinne zum Beispiel ein Verein oder ein Verband, der auch entsprechend eingetragen ist. Das heißt, da gehen auch Pflichten und Rechte mit einher. Mitglieder dürfen zum Beispiel entscheiden, welche Angebote sie nutzen, wie sie sie nutzen, dürfen sie auch selbst mitgestalten. Sie dürfen an Veranstaltungen teilnehmen. Sie haben Serviceleistungen wie zum Beispiel Newsletter oder sowas. Bei manchen ist dann auch eine Versicherung zum Beispiel mit drin. Ist ja gerade im jugendverbandlichen Kontext nochmal wichtig. Und gleichzeitig wird aber auch erwartet, dass sie irgendeine Art von Gegenleistung bringen, Verantwortung übernehmen, irgendwo mitgestalten, Dienste übernehmen. Das kennt man ja auch aus so lockeren Vereinen. Oder Beiträge zahlen. Das ist dann der Tauschwert. Und wenn wir über Mitgliedschaft sprechen, dann tun viele Organisationen auch so, als sei total klar, was damit gemeint ist. Aber eigentlich und in der Praxis wird Mitgliedschaft völlig unterschiedlich definiert.
Ja, in der Kirche zum Beispiel ist man ja häufig Mitglied, ohne jemals eine bewusste Entscheidung getroffen zu haben. Das kennen ja manche aus der eigenen Geschichte. Viele Menschen werden als Kinder getauft, gehören dann automatisch dazu. Und Mitgliedschaft entsteht da also eher über eine Herkunft, über eine Sozialisation oder vor allem auch über eine Tradition. Und in anderen Organisationen, wobei natürlich die Kirche kein Verein ist, ist das oft anders. Dort muss man aktiv eintreten, Formular ausfüllen, sich bewusst dafür entscheiden, Teil dieses Vereins zu werden, beziehungsweise entscheiden das dann auch die Eltern. Also die Mitgliedschaft basiert dann an der Stelle viel stärker auf einer konkreten Entscheidung und auf einem Nutzungsversprechen. Ein Training, draußen in der Natur zu sein oder Gemeinschaft im Hobby. Und genau deshalb wirken Beiträge dort auch irgendwie selbstverständlicher. Wer das Angebot nutzen will, zahlt dafür. Und andere Organisationen, wir betonen an dieser Stelle, die Sportjugend ist natürlich auch ein Jugendverband, die liegen irgendwo dazwischen. Einerseits gibt es ein starkes Gemeinschaftsgefühl und eine biografische Bindung, man wächst hinein, kennt Leute, bleibt dabei. Und andererseits basiert Mitgliedschaft trotzdem auf freiwilligem Engagement und aktiver Beteiligung. Und genau diese Unklarheit macht ja die Frage nach Beiträgen auch oft schwierig. Bin ich Mitglied, weil ich Teil einer Haltung oder Gemeinschaft bin? oder weil ich ein konkretes Angebot nutze. Vielleicht tun sich Jugendverbände genau deshalb manchmal so schwer mit Geld, weil sie selbst nicht immer eindeutig definieren, was Mitgliedschaft eigentlich bedeutet.
Und der eigentliche Unterschied zwischen Jugendverbänden ist am Ende gar nicht die Höhe der Beiträge, sondern die Kultur dahinter. Und das kann sich ja von Kommune zu Kommune, von Pfarrei zu Pfarrei, von Ort zu Ort auch total unterscheiden. Also die Frage, was gilt in einer Organisation eigentlich als normal, legitim, traditionell, verständlich? In bestimmten Vereins- oder Verbandssparten wird Geld auch ehrlich gesagt sehr pragmatisch betrachtet, weil es auch augenscheinlicher ist, dass man was dafür bekommt. Also dass da eine Art von Serviceleistung dahinter steckt. Zum Beispiel Material, Teilnahme an Fahrten. Obwohl man auch da sagen muss, dass viele für Freizeiten, gerade so Sommerfreizeiten, nochmal mehr Geld verlangen. Also das ist nicht in diesen 15, 20, 25 Euro mit drin. Aber es geht zum Beispiel auch um Raummieten oder um Trikots jetzt beim Sport. Und niemand empfindet es dort als Widerspruch, dass Gemeinschaft und Finanzierungsfragen auch zusammengehören. Dinge kosten einfach Geld. In vielen anderen Jugendverbänden dagegen existiert häufig noch die Vorstellung, dass echtes Ehrenamt möglichst nichts kosten sollte oder dass Geld irgendwie die reine Idee, dieses hehre Anliegen von Engagement beschädigt. Gerade Organisationen, die stark aus so kirchlichen, sozialen, so politischen Bewegungen heraus entstanden sind, da steht ja häufig auch die Frage nach Solidarität im Mittelpunkt. Und daraus entsteht auch schnell die Angst, dass man Menschen ausschließen könnte, wenn man Mitgliedsbeiträge erhebt oder sie auch nur thematisiert oder dass man das Ideal der Gemeinschaft verkauft und damit auch so einem kapitalistischen Prinzip nachgibt. Und nicht zuletzt, ich meine, das geht uns ja auch so, wir sind Mitglied in Verbänden, aber wir zahlen ja auch durch unsere Stunden, wir zahlen ja auch durch die Zeit, die wir dort investieren, zum Beispiel um Freizeiten, um Zeltlager, um Veranstaltungen zu organisieren, unendliche Gremiensitzungen. Warum sollte ich dafür denn dann auch noch Geld bezahlen?
Ja, und vieles wirkt ja auch selbstverständlich, was in Jugendverbänden läuft. Und wenn man da mal genauer hinschaut, dann sieht man ja, dass gerade Jugendverbände oft mindestens genauso professionelle Bildungs- und Entwicklungsarbeit leisten wie andere Institutionen, die junge Menschen begleiten, teilweise sogar mit einer Form von Nähe, mit Freiwilligkeit und einer persönlichen Bindung, die Schule oder andere Akteure so auch gar nicht leisten können. Und dann fällt gleichzeitig aber auf, dass viele Jugendverbände ihren eigenen Wert oft gar nicht richtig erkennen, weil so viel Engagement ehrenamtlich passiert, viele Angebote aus Überzeugung organisiert werden, du hast gerade auch gesagt, entsteht dann schnell das Gefühl, man dürfe nicht so viel verlangen oder auch man müsse sich ständig rechtfertigen. Und Jugendverbände leisten professionelle Arbeit, stellen sie aber oft nicht selbstbewusst genug in den Vordergrund und trauen sich dann nicht angemessene Preise oder Beiträge für ihre Angebote zu nehmen. Und das führt dann manchmal dazu, dass eben diese Qualität und Wirkung ihrer Arbeit unterschätzt wird, von außen als auch von den Verbänden selbst. Und es wäre ja dabei viel wichtiger, den eigenen Wert klarer sichtbar zu machen, denn Jugendverbände sind nicht nur engagiert, sondern echte Bildungs- und Entwicklungsorte für junge Menschen. Ein spannender Punkt dabei ist auch etwas, dass ich mal so das Ehrenamtsparadox bei Verbänden nennen würde, meint gerade Organisationen, die stark ehrenamtlich geprägt sind, haben oft ein kompliziertes Verhältnis zu Geld und Professionalität. Und dahinter steckt die Idee, wer sich engagiert, macht das aus Überzeugung. Und Überzeugung soll möglichst nichts kosten. Sobald Geld ins Spiel kommt, entsteht die Sorge, dass die Gemeinschaft plötzlich wie ein Produkt wird, Ehrenamt seinen idealistischen Charakter verliert. Und gleichzeitig sind die Anforderungen an Verbände aber in den letzten Jahren massiv gestiegen. Wir haben das in vielen Folgen schon immer wieder hier gesagt. Man braucht Datenschutzkonzepte, Präventionsschulung, professionelle Kommunikation, die Fähigkeit, Förderanträge zu schreiben, zu verwalten, abzurechnen, digitale Infrastruktur, Absicherung von Veranstaltungen und oft auch hauptamtliche Unterstützung. Also genau die Dinge, die früher entweder kleiner waren oder einfach informeller funktioniert haben. Das Verrückte dann ist, die Erwartungen an Professionalität steigen überall, aber die Bereitschaft, diese Professionalität auch zu finanzieren, die wächst nicht automatisch mit. Und besonders in Jugendverbänden gibt es deshalb oft die Haltung, dass man zwar professionell arbeiten soll, aber bitte weiterhin mit möglichst wenig Geld und maximalem Ehrenamt. Und daraus entsteht dann eben permanenter Spagat, irgendwie offen, niedrigschwellig und solidarisch zu bleiben, auf der anderen Seite aber stabile Strukturen und Ressourcen zu brauchen. Und vielleicht ist das sogar das eigentliche Ehrenamtsparadox, dass wir gesellschaftlich immer mehr von Ehrenamt erwarten, aber gleichzeitig kannst du nur immer wieder sagen, oft zu tun, als dürfe das nichts kosten.
Und ich habe da gerade noch mal, als du das erklärt hast, an so zwei Dinge gedacht. Das eine ist natürlich, wenn wir darüber sprechen, ja, aber das sind ja nur 20, 30 Euro im Jahr. Ein Kinobesuch kostet genauso viel. Dann vergleichen wir die Services von privatwirtschaftlichen Organisationen und gemeinnützigen Organisationen miteinander, als wäre das irgendwie vergleichbar. Und das ist es nicht, allein schon historisch. Und das andere finde ich auch total interessant, weil ich gerade dachte, also man kann ja auch häufig genug fragen, und ich glaube, das tun auch viele, warum der Staat das nicht bezahlt. Also war oder die Kirche. Ne? Also ich glaube, bei Kirche ist es auch ein beliebtes Argument zu sagen, warum soll ich denn von den katholischen oder den evangelischen Jugendverband auch noch Geld bezahlen, wenn die Kirche, whatever that means, doch so viel Geld hat und so viel Immobilien. Und bis man da mal erklärt hat, dass die Jugendverbände von diesem vielen Geld, das auch nicht mehr übrigens überall auf der Straße liegt, auch nicht bei Kirchens, dass wir davon gar nichts sehen und dass das nicht in so einem Trickle-Down-Effekt vom Bischof bis runter in die Gruppenstunde geht, ne, das ist auch, finde ich, sowas, wo man, also ich erinnere mich an diese Diskussion rund um dieses Big Pack, ne, also wie kann man dem auch nochmal begegnen? Da müssen ehrenamtliche Jugendleiterinnen mit 16, 17 sich vor Eltern zum Beispiel hinstellen und erklären, wie sie finanziert werden. Und das ist nicht so leicht. Und da kommen wir nämlich auch zu einer politischen Dimension von Mitgliedschaft, die ich hier gerne noch ins Spiel bringen möchte. Je mehr Mitglieder ein Verband oder ein Verein hat, desto machtvoller ist er natürlich auch. Also zum Beispiel auf kommunaler Ebene, wenn es um Entscheidungen geht, die dort getroffen werden. Also gerade im ländlichen Raum, gerade in kleinen Kommunen. Das können wir uns nicht leisten. Da bringen wir den Schützenverein gegen uns auf. Das ist eine legitime Sorge der Kommunalpolitik, weil jeder kennt jeden. Man ist auch häufig miteinander Verband. Das bedeutet nochmal, dass es bestimmte Machtstrukturen gibt, in denen man auch bestimmte soziale Gruppen nicht gegen sich aufbringen möchte, wenn man zum Beispiel als Bürgermeister eine Entscheidung trifft. Oder, der ist Vorsitzender im Tennisclub, der hat viele Leute hinter sich. Das spielt bei Kandidaturen vor Ort eine Rolle, weil man dann auch gleichzeitig Man- und Women-Power auf eine bestimmte Art und Weise mit sich bringt. Also ich glaube, dass Vereinszugehörigkeit in Jugendverbänden nicht so stark, aber in Erwachsenenverbänden auf jeden Fall sehr klar auch Realpolitik beeinflussen kann. Der größte Verein Deutschlands, das ist der ADAC, der hat 22 Millionen Mitglieder, die sicher auch zu Teilen Autofahren irgendwie gut finden, die aber von sehr realen Benefits profitieren, wie der schnellen Pannenhilfe und dem Mitgliedermagazin. Und das macht dann wiederum auf Bundesebene auch einen sehr großen Unterschied, wenn Entscheidungen zu Ungunsten von Autofahrenden getroffen werden müssen und der ADAC als Lobbyverband sich dahinstellt und sagt, Entschuldigung, unsere 22 Millionen Mitglieder, und das sind ja Einzelmitglieder, das sind ja keine Dachverbände wie der BDI oder irgendwie die Automobilindustrie. Ja? Wenn 22 Personen sagen, das finden wir nicht so gut, da kann man dann schon Politik machen. Und Jendrik, ich glaube, wir müssen auch wirklich selbstkritisch auf die Mitgliedsbegriffe in unseren eigenen Kreisen gucken. Du hast es vorhin erwähnt, wer getauft ist, ist Kirchenmitglied. Also theologisch Mitglied der Taufgemeinschaft in Deutschland durch die Mitgliedschaft oder durch die Taufe, nicht nur Teil der Taufgemeinschaft, sondern eben auch Teil der Amtskirche, wenn man das so möchte. Wir haben ja nur in Deutschland hier diese Geschichten mit der Kirchensteuer. Und wer unter 27 ist und Mitglied der evangelischen Kirche, wenn man getauft wurde und noch nicht ausgetreten ist, dann ist man automatisch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend. Also ne, der AEJ, in meinem Verband, der KJG, gelten die gemeldeten Mitglieder, was lange Zeit aber, und da muss man auch sehr ehrlich sein, von manchen Diözesanverbänden geschönt wurde, weil es auch im Bundesverband um Machtspielchen ging, wer die meisten Mitglieder hat oder auch um so den Beitragsanteil an den Bundesverband zu steuern. Weil von diesen damals 15 Euro ging ja auch, das war ja so, wie du das auch erwähnt hast, ne, aufgeteilt in was geht bei uns an den Dachverband, was geht an den Bundesverband. Da bleibt nachher auch gar nicht so viel übrig. Also das hat auch immer was mit Macht zu tun. Dann gibt's auch noch sehr häufig Meldungen von Mitgliedern in anderen Verbänden auf so eine Art Vertrauensbasis, zum Beispiel an Landesjugendringe oder an den Bundesjugendring. Und das liegt zum einen daran, dass viele Verbände gar nicht wissen, wie viele Mitglieder sie wirklich haben, weil sie dies nicht dokumentieren können oder wollen. Zum anderen liegt es daran, dass sich ihre Angebote nicht ausschließlich an Mitglieder richten, sondern ein Vielfaches an Kindern und Jugendlichen ganz ohne Mitgliedschaft erreichen. Und das ist ja auch gut so. Das ist super. Wirft aber auch eine Menge Fragen auf, ganz besonders in diesen Zeiten, in denen sehr kritisch von der Politik auf die Wirksamkeit von Jugendverbandsarbeit geblickt wird und allerorten diese beiden Wörtchen Evaluation oder Messbarkeit durch die Gegend schwirren. Ich kann an vielen Stellen richtig gut verstehen, dass Verbände historisch gesehen unterschiedliche Auffassungen von Mitgliedschaft haben, aber ich halte es ehrlich gesagt, Hot Take, auch aus der Zeit gefallen, so zu tun, als könne Jugendförderung nur auf Vertrauensbasis funktionieren. Ich finde Verbandsvielfalt super wichtig. Und ja, es soll auch weiterhin kleine und große Verbände geben. Und es sollen eben nicht nur die großen, und da gehören unsere Dachverbände dazu, nicht nur die sollen was vom Kuchen abbekommen. Und einfach, weil sie die allermeisten Mitglieder haben. Nicht nur die sollen die Kohle unter sich verteilen. Aber ich finde, dazu gehört erstens eine radikale Ehrlichkeit über die eigenen echten Mitgliederzahlen und auch über die Mitgliederbegriffe, denn da ist auch ganz viel nicht bekannt. Und zweitens eine digitale Dokumentation der Mitglieder unter Wahrung des Datenschutzes. Wenn mal ein Rechnungshof sehr streng nachfragt, haben viele Verbände ein massives Problem. Das kann ich hier nicht verschweigen, weil das ist das politische Feld, in dem ich mich hier auch in Berlin aufhalte und denke immer wieder so, da wackeln wir gerade selbst auch. Und dem könnte man vorbeugen, indem man jetzt, eigentlich am besten gestern, das Mitgliederwesen reformiert. Auch um die eigene Schlagkraft nachher nochmal ganz anders definieren zu können. Und ich weiß, ich mache mich damit jetzt unbeliebt, aber ich glaube, wir werden nicht mehr darauf vertrauen können, dass wir unsere eigenen Mitgliederzahlen ganz freundlich schätzen. Da kommen wir in echte Schwierigkeiten mittelfristig. Egal, ob wir das gut oder schlecht finden, was Politik da macht. Aber wir sind geliefert, wenn wir das nicht vorher uns einmal ordentlich durch den Kopf gehen lassen.
Und deshalb müssen wir vielleicht auch mal ein paar unbequeme Fragen stellen. Zum Beispiel die, muss Mitgliedschaft eigentlich immer möglichst billig sein, damit sie sozial gerecht wird? Oder steckt dahinter manchmal einfach die Angst, auch den eigenen Wert klar zu benennen? Warum diskutieren Jugendverbände über 20 Euro Jahresbeitrag und warum empfinden gerade im traditionellen jugendverbandlichen Feld viele Akteure das Reden über Geld als ja, nahezu unmoralisch? Macht ein extrem niedriger Beitrag Mitgliedschaft am Ende vielleicht sogar unverbindlicher? Also verliert Zugehörigkeit an Wert, wenn sie praktisch nichts kostet? Wir kennen es aus anderen Fällen, was nichts kostet, kann doch nichts.
Ja, und also ich würde es gerne nochmal betonen, was ich gesagt habe. Wie können Jugendverbände sich selbst auch dazu ehrlich machen, wie viele Mitglieder sie eigentlich haben, ohne zu befürchten, dass sie damit direkt ihre Förderung verlieren? Denn wir kommen in vielen Fragen nicht weiter, wenn wir nur schätzen oder uns dafür drücken, unsere Arbeit auch zu messen, egal wie wir das ideologisch finden.
Und wenn ihr euch jetzt fragt in eurem Verein, wie könnt ihr denn euren Beitrag berechnen, sodass er passt, dann haben wir einen Tipp von unserem treuen Hörer Jens Wortmann, Vorsitzender der Sportjugend NRW. Der hat da eine Idee, hat uns auf einen Podcast verwiesen, wo das Ganze auch nochmal erklärt wird. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Wie berechne ich den Beitrag für meinen Verein? Das könnte sicher für den einen oder die andere von euch spannend sein. Wir kommen zum jugendpolitischen Ticker und haben ein paar aktuelle Meldungen für euch aufbereitet und wir starten mit dem Papier der AGJ zum Thema Jugendpolitik und Medien. Diese jungen Leute sind doch... Kaum ein Satz wird so schnell ergänzt mit Vorurteilen, Klischees oder pauschalen Zuschreibungen. Im einen Moment gelten Jugendliche als unpolitisch, dann wieder als zu laut, zu sensibel, zu digital oder einfach als Problemfall. Und doch wie entstehen diese Bilder eigentlich und warum halten sie sich so hartnäckig? Und wir sprechen hier im Podcast ja häufiger über Jugendstudien und die Berichterstattung darüber. Aber es sind ja nicht nur Studien, die das Bild letztlich prägen, das Erwachsene von Jugendlichen haben. Die Frage ist, wer erzählt eigentlich die Geschichten über junge Menschen und wer kommt dabei selbst zu Wort? Denn das Spannende und Traurige ist, diese Narrative über Jugend haben ganz reale Konsequenzen. Sie beeinflussen politische Entscheidungen, soziale Teilhabe und auch das Selbstbild junger Menschen.
Die Denkwerkstatt Jugendgerechte Medienpolitik der Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik Jugendgerecht.de hat eine ganze Reihe an AkteurInnen aus der Medien- und Jugendpolitikwelt zusammengebracht, um darüber zu diskutieren, wie breite gesellschaftliche Bündnisse über Sektorengrenzen hinweg geschaffen werden können, um eben realistischere und vielfältigere Jugendbilder und differenzierte Wahrnehmungen von Jugendkulturen zum Beispiel in den Medien endlich wahr werden zu lassen. Entstanden ist daraus ein sehr lesenswertes Empfehlungspapier, das sich an Akteure aus Politik und Verwaltung, an Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, an Förder- und Wissenschaftsorganisationen, an die Jugendforschung sowie an zivilgesellschaftliche Träger und Verantwortliche, und das finde ich ist nochmal besonders wichtig, im Medienbereich richtet. Denn die entscheiden ja auch darüber, mit welchen Bildern über junge Menschen Berichterstattung erfolgt. Den Link zu diesem wirklich tollen Papier packen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr euch durch die Liste der beteiligten Akteure durchklickt, dann findet ihr auch jemanden, den ihr kennt. Vielleicht mich.
Wer unserem Berufsjugendlich-WhatsApp-Channel folgt, der wusste es schon als erstes. Am Montag, den 18. Mai, ist die neue Plattform mitwirken.gov.de des Bundesjugendministeriums gelauncht worden. Sie bündelt erstmals Beteiligungsangebote für Kinder und Jugendliche an einem zentralen digitalen Ort. Junge Menschen können sich dort informieren und direkt für passende Beteiligungsformate anmelden. Und gleichzeitig erhalten Bundesministerien sowie die Länder, Kommunen, Verbände und weitere Organisationen die Möglichkeit, ihre Angebote deutschlandweit sichtbar zu machen und dadurch neue Zielgruppen zu erreichen. Und das Wichtigste, die Plattform wurde mit jungen Menschen entwickelt. Sie waren von Anfang an dabei, beziehungsweise die Idee kam sogar von ihnen, nämlich bei einer Bundesjugendkonferenz am Beteiligungsformat des Bundesjugendministeriums.
Ja, mitwirken.gov.de. Warum braucht es denn so eine Plattform? Bei den Jugendpolitiktagen im vergangenen Jahr in Berlin habe ich so ein bisschen bei jungen Teilnehmern rumgefragt, wie sie eigentlich darauf gekommen sind, sich um einen dieser begehrten Teilnahmeplätze an dieser Veranstaltung zu bewerben. Und das war sehr spannend, weil diejenigen, die in Vertretungsstrukturen unterwegs waren, also in Jugendverbänden, Jugendgremien oder in SchülerInnenvertretungen, die haben von den Jugendpolitiktagen genau über diese Strukturen erfahren, weil es dort Newsletter gibt, Mailings oder Chatkanäle und ich glaube auch, weil es eine Art von Selbstverständnis gibt, sich an bundesweiten Veranstaltungen zu beteiligen. Aber diejenigen, die nicht in solchen Strukturen beheimatet sind, die berichteten mir, dass sie eher zufällig auf die Jugendpolitiktage gestoßen sind, zum Beispiel durch einen geteilten Post auf Instagram oder weil sie von einer engagierten Lehrerin angesprochen worden sind. Auch sehr spannend. Einig waren sich aber alle, mehr junge Menschen sollen von den Beteiligungsmöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene erfahren, um marginalisierte Stimmen hörbar zu machen und die Vielfalt junger Perspektiven auf allen Ebenen einzubringen. Und dass es dafür ein zentrales Informationsangebot braucht. Und das soll diese Beteiligungsplattform mitwirken.gov.de nun sein. Das Ziel der Plattform, und das finde ich sehr spannend, ist übrigens unter die Dachmarke der Bundesregierung geschlüpft. Und darum sieht man auch oben links, wenn man die Plattform aufruft, so den Bundesadler ganz offiziell. Also das Ziel ist, dieser Plattform Anbieter von Beteiligungsmöglichkeiten mit interessierten jungen Menschen zusammenzubringen. Und da es sich um eine staatliche Plattform handelt, können derzeit nur staatliche Akteure oder staatlich geförderte Träger und Projekte ihre Angebote einstellen. Also zum Beispiel Ministerien, Bundes-, Landesbehörden, KJP-geförderte Formate, also Formate, die aus dem oder Projekte, Träger, die aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes oder aus den Landesstrukturen gefördert werden. Und das finde ich erstmal sehr gut, damit es eben erstmal nicht so ausartet. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass alle Einreichungen erstmal redaktionell geprüft werden, sodass auch bestimmte Qualitätsstandards eingehalten werden. Und super praktisch, man kann sich auch direkt auf der Plattform anmelden, wenn man sich für ein Format interessiert. Also es sind super viele Features dabei, wo ich denke, ah ja klar, das mal zusammenzubringen an einem Ort, ohne dass das immer überall so verteilt ist und jeder so seine eigenen Tools nutzt, das finde ich schon ziemlich cool.
Und wenn man am Launch Day mal auf die Startseite geschaut hat, der Plattform, dann fand sich da nur eine einzige Veranstaltung, nämlich der Nationale Kinder- und Jugendgipfel, der im Dezember in Bonn stattfinden soll. Das wird sich aber sicherlich jetzt schnell ändern, wie Judith Hamann und Ludwig Weigel aus dem verantwortlichen Referat 602 im BMBFSFJ bei ihrem Talk auf der Republika für vorige Woche betonten. Sie haben dort die Plattform vorgestellt und auch eine Sache angesprochen, die wir uns ja auch immer gefragt haben. Warum ist das eine Web-App und keine App zum Runterladen aus dem App Store? Und das haben wir inzwischen verstanden. Eine App herunterzuladen ist eine Hürde, die Jugendliche nicht nehmen. Das haben auch Umfragen im Rahmen des Gestaltungsprozesses der Plattform gezeigt. Also wieder was gelernt. Den Republika Talk findet ihr natürlich genauso wie den Link zur Plattform in unseren Shownotes. Kennt ihr die DSEE? Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Das ist die zentrale Anlaufstelle auf Bundesebene und stellt als Stiftung Serviceangebote wie Beratung, Qualifizierung, Vernetzung und Begleitung für ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierte bereit, zum Beispiel bei der Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen und Professionalisierung für Vereine und Initiativen. 30 Millionen Euro Umsatz macht die DSEE jährlich und ihre Stiftungsratsvorsitzende ist niemand Geringeres als Dr. Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt.
Und jetzt hat die DSEE eine neue Vorsitzende und sie kommt aus der Jugendverbandsarbeit. Uhu. Yes! Lena Blömacher, derzeit noch Mitglied im Vorstand des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend BDKJ und des Deutschen Bundesjugendrings, steht ab dem 1. August gemeinsam mit Jan Holze, der ist noch Vorstandsmitglied der DSEE, vor und folgt damit auf Katharina Peranitsch, die eben auch gemeinsam mit Jan Holze, der aus dem organisierten Sport kommt übrigens, die haben gemeinsam die Stiftung seit 2020 aufgebaut. Und damals, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, hat sich die Jugendverbandsarbeit mit der Einrichtung und Etablierung der DSEE eher schwer getan, auch weil man befürchtete, dass dadurch das nichtverbandliche junge Engagement besser ausgestattet und gefördert werden könnte als das verbandliche. Heute profitieren auch und gerade viele Jugendverbände von den Angeboten der DSEE, gerade im strukturschwachen, im ländlichen Raum. Die haben tolle Programme zur Unterstützung von Digitalisierungsvorhaben. Das finde ich sehr interessant. Und Lena Blömacher wird die DSEE und ihre rund 90 Mitarbeitenden sicher mit ihrer sehr reichhaltigen Verbandserfahrung gut und sicher führen. Wir haben Lena natürlich auch direkt gratuliert, als das gestern bekannt wurde, und haben sie gefragt, worauf sie sich am meisten freut.
Hi Anna, hi Hendrik. Ja, gerade bin ich ehrlich gesagt total erleichtert, dass es nun öffentlich ist und dass ich darüber sprechen kann, dass ich neue Vorständin bei der DSEE werde. Und ich bin immer noch ganz begeistert, dass ich diese tolle Aufgabe übernehmen darf. Und ich habe richtig Lust, bald loszulegen. Und ich freue mich am meisten darauf, dass ich mit meiner eigenen Ehrenamtsgeschichte und meinen Erfahrungen aus meinem wunderbaren Hauptamt im Engagementbereich in den letzten Jahren im Rücken jetzt ganz bald ins kreative Gestalten für das Ehrenamt in Deutschland kommen kann. Ich habe richtig Lust, was zu bewegen, sodass einfach noch mehr Menschen Zugang zum Ehrenamt finden und die Wunderbaren, die sich schon engagieren, die besten Rahmenbedingungen für ihr Engagement vorfinden.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Lena.
Während wir diese Folge aufnehmen, etwas früher als gewöhnlich, nämlich schon am Freitagmorgen, findet die JFMK statt, die Jugend- und Familienministerkonferenz. Seit gestern tagen alle Jugend- und FamilienministerInnen der Länder in Frankfurt am Main. Denn Hessen hat den diesjährigen Vorsitz und hat sich gestern auch als Gastgeberin nicht lumpen lassen und die Gäste zu einem Abendessen auf einem Schiff auf dem Main geladen vor der Skyline Frankfurts. Schön. Im Rahmen der JFMK werden eine ganze Reihe an Themen und Anträgen beraten, oft schon geeint durch die vorhergehenden Treffen der AGJF, der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesjugend- und Familienbehörden der Länder. Die bereiten die Konferenz dann ihrer Chefs und Chefin sozusagen fachlich vor und klären vieles schon vorab, sodass die MinisterInnen auf der Tagesordnung der JFMK in grüner Schrift den Ausdruck grüne Liste finden, was heißt, dass sie einfach so zustimmen können. Und auf der grünen Liste der JFMK stehen in diesem Jahr unter anderem Beschlüsse zum Thema Präventionsketten gegen Kinderarmut, die Weiterführung des Portals der Kinder- und Jugendhilfe, wo ihr übrigens auch alle unsere Podcast-Folgen findet. Etwas zum Thema Anerkennung ausländischer Abschlüsse in der Kinder- und Jugendhilfe oder auch zu digitalen Anwendungen für Kitas.
Das gastgebende Bundesland setzt jährlich mit dem sogenannten Leitantrag das Motto, könnte man sagen, oder den thematischen Schwerpunkt der JFMK. Und dieser Vorsitz zieht sich auch wirklich über das ganze Jahr, weil es immer wieder durch das Vorsitzland Aktivitäten gibt, die dieses Thema aufgreifen. Hessen hat sich für einen Leitantrag unter dem Titel Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt stellen, Kompetenzen in einer digitalen Welt, Kompetenzen für Demokratie und Zukunft entschieden. Ganz schön langer Titel, aber ja, da ist natürlich auch einiges drin. Und ja, es geht natürlich auch um Social Media Altersbeschränkungen. Erinnert euch an unsere Folge zum Thema Social Media und Altersverifikationssystem und Altersbeschränkungen. Wir haben dort ja auch geschildert, dass der Diskurs gerade an so unterschiedlichen Stellen aufploppt und eben die Sachverständigenkommission der Bundesministerin dazu was sagt und dass Berichte dazu veröffentlicht werden. Und jetzt kommt eben auch noch die JFMK mit einem eigenen Beschluss zu diesem Thema um die Ecke. Wir nehmen hier gerade der Transparenz halber freitags morgens auf, etwas früher, als wir das sonst tun. Und die Pressekonferenz mit der Bundesfamilienministerin Karin Prien, die ist erst um 12, also so in anderthalb Stunden. Aber wir sind sehr gespannt, ob die JFMK in diesem Beschluss eine eindeutige Altersgrenze, 13, 14, 15, 16, es ist ja gerade so alles im Spiel, fordern wird. Oder eher so geht Richtung Forderung, Empfehlung einer verpflichtenden Altersverifikation. Ich lehne tatsächlich Letzteres an. Ich glaube nicht, dass es da um eine Zahl gehen wird, sondern auch um so ein Hinwirken auf den europäischen Rechtsrahmen. Und alle weiteren Punkte, die bei der JFMK jetzt besprochen wurden, die werden wir natürlich auch besprechen, vermutlich in der nächsten Podcast-Folge. Denn dann sind die Beschlüsse auch alle öffentlich veröffentlicht und wir wissen genau, was die Ministerin in der PK gesagt hat. Aber es passt natürlich auch irgendwie zu dem, wie gerade auch die Sachverständigenkommission zu Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt gerade irgendwie ihre Ergebnisse präsentiert. Und ich glaube, das passt auch ganz gut in dieses Wahlkampfsetting zum jetzigen Zeitpunkt. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Wir müssen uns das jetzt einfach erstmal in Ruhe angucken, bevor wir hier Dinge spoilern, die wir vielleicht einfach schon ganz geheim zugesteckt bekommen haben.
Wir wurden von mehreren HörerInnen auf eine Meldung aufmerksam gemacht, die durch die Medien ging. Die bundesweit größte Spezialklinik für suchterkrankte Jugendliche im niedersächsischen Ahlen wird Ende Juni geschlossen. Und statt 90 Plätzen bundesweit gibt es dann nur noch 30. Wie wir finden, ein Skandal. Und da derzeit auch die große Gesundheitsreform von Ministerin Nina Wagen diskutiert wird, wollen wir im Sommer oder Herbst eine ganze Folge zum Thema Kinder- und Jugendgesundheit auch im Lichte dieser Reform machen und bitten euch noch um etwas Geduld. Wir biegen ein in die Schlusskurve und du hast es ganz am Anfang schon gesagt, die Pfingstferien stehen an, das Pfingstfest und die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Was ist bei dir los, Anna?
Schulferien spielen ja bekanntermaßen in meinem Leben eigentlich keine Rolle, aber ich mache Urlaub. Ich werde nach Pfingsten für zwei Wochen so richtig Urlaub machen, ohne Laptop, nur mit leichtem Gepäck. Und vor allen Dingen, ich habe seit gestern Platin-Status bei der Bahn. Yes.
Wow.
Ja, genau. Naja, also ich freue mich und irgendwie ist es auch ein bisschen verrückt. Aber ich werde tatsächlich auch in meinem Urlaub mit dem ÖPNV in Italien unterwegs sein und freue mich da sehr drauf. Aber die nächste Podcast-Folge, die nehmen wir trotzdem auf in meiner Abwesenheit. Schauen wir mal. Ich glaube, ich bin dann von Palermo aus zugeschaltet. Möge das Internet uns gewogen sein. Du hast es gesagt, du machst auch eine Woche Urlaub. Wo geht's denn bei dir hin?
Ja, für mich geht's in den Harz. Also fast,
das ist auch schön.
Also fast ähnlich wie Italien und so.
Ja.
So, ich würde fast
Madrid oder Mailand.
Ja, und ich würde fast behaupten, du kommst mit dem ÖPNV angenehmer nach Italien als von Essen in den Harz. Es sind nämlich auf jeden Fall 5 Umstiege und du musst irgendwie Bus und Straßenbahn und ich glaube zwischendurch noch irgendeine andere Bahn fahren. Das ist also spannend, ein paar Tage im Harz. Und wir haben jugendpolitische Gespräche mit Parteien zum Thema Jugendbildungsstätten, also Förderung und darauf nochmal aufmerksam zu machen, dass das wichtige Orte sind. Die gehen ja leider an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unter, gerade in der Finanzierung. Und da wollen wir nochmal drauf aufmerksam machen. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, die nächste Folge Berufsjugendlich, Folge 62 ist es dann, erscheint am 8. Juni. Und wir freuen uns schon dann ganz erholt, hoffe ich, euch neue Themen, die aktuellsten Themen aus der Jugendpolitik präsentieren zu dürfen. Und bis dahin, kommentiert gerne auf Instagram, teilt unsere Posts, schickt uns nette Nachrichten. Jandro, ich würde sagen, wir freuen uns immer drüber, ja, wenn wir schöne Nachrichten bekommen, weil sonst sendet man als Podcasterin auch immer so ein bisschen ins Leere eure Rückmeldungen. Lasst unsere Herzen höher schlagen und empfehlt unseren Podcast. Gebt uns 5 Sterne auf der Plattform eurer Wahl und passt gut auf euch auf, genießt die Sonne. Jetzt am Wochenende soll es ja richtig warm werden.
30 Grad.
30 Grad. Wir werden es auf jeden Fall genießen. Bitte tut es auch. Und ich würde sagen, bis bald.
Tschüss.
Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigy, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.